Ich würde gerne noch mal beten zum Anfang. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart jetzt hier. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der jetzt hier ist und der zirkulieren soll. Ich bitte dich, Herr, dass du uns inspirierst, dass du uns ausrichtest auf dich, dass wir von dir Weisheit bekommen und von dir Erkenntnis und dass wir dich besser sehen und verstehen. Danke, Herr, dass du der lebendige Weg bist und ich bitte dich, Herr, dass du auch mich jetzt einfach zu deinem Werkzeug machst, dass du sprichst und nicht ich und dass ich loslassen kann in deiner Hand und dass wir alle loslassen können in deiner Hand, Herr, dass du uns beschenkst. Amen. Ich finde es mal wieder genial, also wie der Heilige Geist Regie führt, weil das Lied eben, kenne ich noch gar nicht, ja, eine der ersten Zeilen, neue Wege gehen und die Wahrheit sehen, ja. Hammer, also wie das zu meinem Predigtthema heute passt. Mein Thema heute ist, wenn der Weg redet. Das ist die Überschrift. Wenn der Weg redet. Zeugnisse und Erkenntnisse, Beobachtungen eines Pilgers. Ich will euch gleich warnen am Anfang. Es ist der erste Teil einer Predigt. Es kommt noch eine zweite Predigt, aber nicht heute, sondern zu einem anderen Zeitpunkt. Das heißt also, wer heute durch das, was ihr seht und was ihr hört, Hunger bekommt, ja, der wird dann vielleicht beim nächsten Mal noch etwas satter. Und wer sagt, das heute war gar nichts für mich, dann ist bestimmt im zweiten Teil das drin, worauf ihr gewartet habt. Wie die meisten von euch wissen, war ich in den letzten Wochen im Norden Spaniens teilweise alleine unterwegs, teilweise mit meiner lieben Frau, teilweise mit ihren Eltern, meinen lieben Schwiegereltern und mit Mackie, einem Freund von Karin und Heiner, unterwegs auf dem Jakobsweg. Um gleich Ängsten vorzubeugen oder Vorurteile auszuräumen oder Rückfragen zu begegnen. Also ich bin nicht zum Katholiken geworden. Ich bin auch kein abergläubischer Mensch, war ich vorher nicht und bin ich jetzt auch nicht. Es liegt aber in dieser körperlichen Herausforderung. Und das ist der Jakobsweg tatsächlich, in der körperlichen Herausforderung und in dieser mentalen Befreiung und mentalen Fixierung auf eine konkrete Sache, da liegt eine besondere Chemie drin, das ist so. Und Raimund, von dem wir gerade gehört haben, der jetzt deutlich schwächer ist, der wird das aber, wenn ihr mit ihm sprecht, bestätigen können. Und Reinhold kann das auch bestätigen, von euch beiden weiß ich das. Ihr kennt das vom Bergsteigen her und ihr könnt das sicherlich unterschreiben. Ja, also so ein Weg und so eine körperliche Herausforderung und so eine mentale Herausforderung, da steckt was Besonderes drin, ja, sich auf ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren und das konkret zu verfolgen und herausgefordert zu sein. Ich möchte euch ein bisschen auf diese Reise mitnehmen. Für mich persönlich waren es 500 Kilometer in 20 Tagen und ich habe da einiges mit unserem Herrn Jesus Christus erlebt und einiges verstanden und erkannt. Verarbeitet habe ich immer noch nicht alles. Das eine oder andere wird zu Veränderungen führen, sicherlich auch bei mir persönlich. Einige Veränderungen werden euch gefallen und die werdet ihr begeistert sein. Bei anderen Veränderungen, das wird vielleicht für euch dann auch eine Herausforderung. Ich habe 4 Punkte für euch. Der erste Punkt war, das ist etwas, was ich gleich am ersten Tag erlebt habe, als ich in Saint-Jean-Pied-de-Port angekommen bin. Ich brauchte eine Schere. Und die erste Überschrift ist eine Schere für die Schere. Eine kleine Schere ist durchaus hilfreich und wichtig fürs Pilgern und Wandern. Irgendetwas abschneiden oder durchschneiden zu können. Und ich hatte keine Schere mit. Also am ersten Tag ab in die Apotheke und eine neue Nagelschere kaufen. Das Problem war, diese Schere war so fein säuberlich in gummiartige Plastik eingeschweißt und eingepackt, dass man ohne eine Schere kaum an die Schere herankommt. Das klingt lustig, aber wenn man diese Schere braucht und sie nicht hat, man hat sie zwar, aber man kommt nicht ran, dann ist das echt ätzend. Und ich habe dieses Bild, das war ja auch lustig irgendwie, ja, aber ich habe dieses Bild und diese Sache, ich habe das wirklich diese ganzen 4,5 Wochen mit mir rumgetragen, habe nicht gewusst, was mir das zu sagen hat, und gestern, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, da kam mir dann die Erkenntnis dazu. Was heißt das eigentlich? Ich glaube tatsächlich, dass wir Christen manchmal in der Gefahr sind, das Evangelium so gut zu verpacken, dass man für die Verpackung erstmal das Evangelium braucht, um es aufzuschneiden, um da an das Evangelium heranzukommen. Und das ist so ein Bild, was ich euch gleich als erstes mitgeben möchte, ja? Wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr mit Christus unterwegs seid und wenn ihr Christus bezeugt, denkt darüber nach, habe ich vielleicht irgendeine ganz tolle Verpackung um das Evangelium fein säuberlich drumherum kreiert, die es meinem Gegenüber schwer macht, zu verstehen und zu erkennen, wer Jesus eigentlich ist. Das wäre so mein erster Wunsch und das ist mein erster Punkt. Ich komme schon zum zweiten Punkt. Weiß nicht, Reinhold, wie es auf deinen Wanderungen und auch beim Bergsteigen war. Für mich persönlich ein wirklich wichtiges Utensil habe ich euch heute mitgebracht. Das ist nicht meine Mütze. Eine Rolle Klopapier. Die Frage, die über diesem zweiten Punkt für mich steht: Was ist dein Klopapier vom Herrn? Was ist dein Klopapier vom Herrn? Also wie kann man nun wirklich aus Klopapier Erkenntnis gewinnen? Wie soll das funktionieren? Mein erster Tag auf Wanderschaft, das war dann, nachdem ich mich einen Tag erholt hatte in Saint-Jean, bin ich am nächsten Tag losgelaufen. Das führte mich von Saint-Jean, Pied-de-Port, nach Roncesvalles, über den Lepoeda-Pass, über die Pyrenäen. Dieses Bild habe ich dort aufgenommen, das ist noch vor dem Pass. Kurz vor dieser Stelle kam mein Klopapier das erste Mal zum Einsatz. Ich habe den Einsatz nicht fotografiert, aber mit diesem Einsatz hat etwas ganz Besonderes auf sich. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ich will ein paar Bilder schießen, will auch ein paar tolle Aufnahmen machen. Da flogen Geier so über das Gebiet und das hat mich total beeindruckt, weil die auch relativ dicht rangeflogen sind. Und stelle meinen Rucksack auf so einen Steinvorsprung, um diese Bilder zu schießen. Und während ich die Bilder schieße, ich habe das gar nicht gemerkt, fällt der Rucksack von diesem Steinvorsprung runter. Direkt in einen frischen Kuhfladen. Kuhscheiße. Direkt rein in die Kuhscheiße. Also da war auch überall Schnee und es gab auch viel Freifläche, aber genau unter diesem Steinvorsprung war ein Kuhfladen und genau da flog mein Rucksack rein. Jetzt nutzte ich mein wertvolles Klopapier zweckgerecht. Aber nicht, um mein eigenes Stoffwechselendprodukt zu entsorgen, sondern das von jemand anderem. Ganz ehrlich, ich zog schallend, lachend meinen Weg, als sich hieraus eine Erkenntnis bei mir durchgesetzt hat. Unser Herr, Jesus Christus, der stattet uns aus mit dem, was wir brauchen. Doch manchmal, so persönlich wir das Gegebene auch verwenden wollen, so persönlich wir das Gegebene auch verwenden wollen, ist das nicht für uns. Manchmal ist das, was der Herr uns gibt, sogar dafür, den Scheiß von wem anders wegzumachen. Das ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Es geht damit aber auch noch weiter. Auf dem Weg selber, die ganzen 500 Kilometer, brauchte ich auf dem Weg nicht einmal mein Klopapier. Ich selbst brauchte nicht einmal mein Klopapier. Aber in einer sehr ordentlichen Unterkunft, wo man eigentlich ausreichend Klopapier hätte erwarten können, da ging es aus und ich war über meine Rucksackreserve sehr froh. Vielleicht kommt ihr mal in ein Umfeld, vielleicht kommt ihr mal in eine Gemeinde, wo ihr nicht erwartet, dass es einen Mangel gibt an etwas wirklich Grundlegendem. Einen Mangel an etwas wirklich Grundlegendem. Vielleicht geht es um Glauben oder vielleicht geht es um Liebe. Und dann könnt ihr das einsetzen, was ihr vom Herrn bekommen habt. Und deswegen will ich euch Mut machen, mal darüber nachzudenken, was ist eigentlich mein Klopapier vom Herrn? Was ist mein Klopapier vom Herrn? Was ist wirklich wichtig, existenziell? Was hat der Herr mir geschenkt? Und vielleicht ist das gar nicht so persönlich, das vielleicht aussieht, vielleicht ist das gar nicht für mich selbst. Zum Thema Stoffwechselendprodukte komme ich in meiner nächsten Predigt auch nochmal. Ich komme zum nächsten Punkt. Das hat weniger was mit einer Erkenntnis zu tun, sondern das ist eher ein Zeugnis darüber, was ich erlebt habe. Und das ist echt heftig. Die Überschrift ist, kein Zufall, Gottes Timing. Nicht unser Timing, Gottes Timing. Ich hatte sie schon auf dem Flughafen in Paris wahrgenommen. Mein Flug ging über Paris. Jan und Annika aus Schweden. Auf dem Zielflughafen, es gab dann Zwischenstopp Paris und dann Zielflughafen Biarritz, dort kamen wir ins Gespräch. Und ich fragte sie, ob sie mich vielleicht mitnehmen können in ihrem Sammeltaxi. Sie sagten, von uns aus gerne, kein Problem. Der Sammeltaxifahrer aber, der wehrt ab. Der hat gesagt, das geht nicht, das geht nur für die, die schon einen Tag vorher gebucht haben. Ich kriege Schwierigkeiten mit der Taxigewerkschaft und ohnehin ist das Taxi längst voll. Gottes Timing war, zwei seiner Fahrgäste kamen nicht. Einer davon, ein Andrew. Ich zeigte dem Taxifahrer also meinen Ausweis und sagte, Andreas ist die deutsche Version von Andrew. Und jetzt kannst du mich und meinen Kumpel hier, wir hatten uns gerade kennengelernt, Evan, ein weiterer Spontangast, jetzt kannst du uns ja mitnehmen. Ein bisschen Diskussion hin und her. Er hat es dann am Ende des Tages gemacht und wir waren froh, dass wir unsere Passage nach Saint-Jean hatten. In Saint-Jean selbst machte ich einen Tag Pause, um meine Erkältung auszukurieren. Und am nächsten Tag ging es dann über die Pyrenäen. Das Pilgerbüro hat gesagt, über die Pyrenäen darfst du nicht gehen. Das Pilgerbüro hat gesagt, das ist verboten. Das Pilgerbüro hat gesagt, das Wetter ist so schlecht, es schneit, du kannst auf keinen Fall drüber gehen. Und ich wollte folgen, habe gesagt, na gut, ich kenne mich nicht aus, ich mache das. War dann in einem Outdoor-Laden, habe mich mit dem Mann da beim Outdoor-Laden unterhalten, habe gesagt, wo ich herkomme, dass ich aus dem Harz komme, dass ich auch Schnee schon mal gesehen habe. Und der sagt, ach, kannst du drüber gehen? Ist kein Problem. Die sagen das nur, und das habe ich auch verstanden, weil die wissen ja nicht, wer geht los. Ja? Es gibt dort vielleicht auch den einen oder anderen, für den ist das wirklich eine Herausforderung und der könnte Schwierigkeiten und Probleme bekommen, wenn man so 1500, 2000 Höhenmeter hat und dann über diesen Pass geht und es doch mal ein bisschen mehr schneit und man kann sich auch verirren. Das ist schwierig, aber der hat gesagt, ach du schaffst das, 10 Zentimeter, mehr Schnee liegt da nicht. Das hier hat in etwa hingepasst. Danach kam der Pass. Schnee ging mir bis zu den Knien. War schon eine Herausforderung. Dann Ankunft in Ronkeswall. Das ist ein Teil der Kirche von Ronkeswall, was ihr dort seht. Und wen treffe ich in dem Dorfrestaurant? Also dieser Ort bestand aus Pilgerherberge, Kloster mit Kirche, Hotel, Kneipe. Das war's. Das war das Dorf. Und wen treffe ich in dieser Kneipe, in diesem Dorfrestaurant? Jan und Annika. Nicht geplant. Gottes Timing. Sie sind den empfohlenen Weg durchs Tal gegangen und weil sie nicht so schnell waren, waren sie zwei Tage unterwegs. Und nur so konnten wir uns in Ronkeswall wiedersehen. Ich einen Tag Pause in Saint-Jean und dann in einem Tag über den Pass und die beiden zwei Tage unterwegs durchs Tal. Wir verabredeten uns zum gemeinsamen Pilgermenü am Abend. Die Gespräche waren intensiv. Annika, noch sichtbar gezeichnet von ihrer vergangenen Chemotherapie, und Jan, der mir gesteht, traurig darüber zu sein, die Beziehung zu Gott verloren zu haben. Aber er hat seinen Sohn verloren und lehnte mein Angebot ab, für ihn zu beten und dafür zu beten, dass er wieder Beziehung zu Gott bekommt. Um 9 Uhr ins Bett, das ist übrigens eine Sache, das ist ganz natürlich, dass man früh ins Bett geht. Nachts um 2, Gottes Timing, weckt mich der Herr, Gott Vater, auf und sagt mir, Andreas, ich kenne die Gefühle von Jan genau. Auch ich musste meinen Sohn loslassen. Ich ärgere mich wirklich darüber, dass ich diesen Impuls nicht schon am Tag zuvor hatte, bei unserem intensiven Gespräch. Ich liege eine Stunde wach und grüble, warum ich wach liege. Nach einer Stunde frage ich den Herrn: Herr, kann es sein, dass du willst, dass ich meine Pläne für morgen früh umwerfe, dass ich Jan und Annika zum Frühstück treffe und dass ich ihnen das sage, was du mir gerade gesagt hast? Sofort falle ich in einen tiefen Schlaf. Das war die Antwort. Ich verpasse Jan und Annika am Morgen. Eine Stunde umsonst gewartet. Ich wandere los, hadere mit mir. Habe ich dich falsch verstanden, Herr? Nach ein paar hundert Metern suche ich meine Mütze. Nicht in der Jackentasche, in die ich sie gepackt habe. Also wieder zurück in das Restaurant, wo ich gehofft hatte, Jan und Annika zu treffen, in das Hotel, in mein Hotelzimmer, nichts. Ich fasse an meine Jacke, sie hat mehrere Taschen. In einer dieser Taschen meine Mütze, die ganze Zeit dabei. Es dämmert draußen und es dämmert mir. Herr, ist das wieder so ein Timing-Ding? Ich gehe und grüße im nächsten Ort von Ferne zwei Pilger, die vor einem Supermarkt stehen, mit dem Pilgergruß. Buen Camino, guten Weg, das macht man so. Als ich näher komme, lächeln sie mich an. Jan und Annika. Gottes Timing. Ein paar Sekunden früher und sie wären im Supermarkt gewesen. Ich erzähle Jan und Annika von der nächtlichen Ruhestörung. Der Gott, den du vermisst, hat eine persönliche Nachricht für dich. Nicht ich. Er hat diese Nachricht für dich. Er sagt dir, er kennt deine Gefühle genau. Auch er musste seinen Sohn loslassen. Unter Tränen verabschieden wir uns. Ich komme zum letzten und zum vierten Punkt. Der heißt Komfort loslassen. Direkt an diesem Tag, ich nutze mal das Klopapier. Direkt an diesem Tag, nach diesem tollen Erlebnis mit dem Herrn, habe ich einen Tag der Schmerzen. Einen echten Tag der Schmerzen. Ich habe verstanden, auf diesem Weg bedeutet immer den nächsten Schritt machen. Immer den nächsten Schritt machen. Und ich habe das Bild leider vergessen. In einem späteren Teil des Weges haben Anja und ich etwas gesehen und beobachtet. Und wir haben das hinterher genannt den Rucksack-Chinesen. Und zwar ist es ein kleiner Asiat gewesen, der aus welchem Grund auch immer einen Rucksack auf dem Rücken trug und einen Rucksack vor sich. Und er hatte ein atemberaubendes Tempo. Der war unheimlich langsam. Wirklich. Der ist wirklich geschlichen. Und wir haben ihn natürlich wie ein D-Zug haben wir ihn überholt. Und das Spannende war, wir haben den immer wieder getroffen. Der ist gar nicht langsamer gewesen. Und wir haben uns gefragt, wie kann das sein? Weil er wirklich, er hat sich auch Sehenswürdigkeiten angeguckt, wir haben das beobachtet. Ich habe ihn dann im Supermarkt wieder gesehen. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wie kann der, weil er ist kontinuierlich dieses Tempo gelaufen, wirklich Schritt für Schritt. So in dem Tempo ist der gelaufen. Und wie schafft er das? Und ich glaube tatsächlich, also unser Verständnis und unsere Erkenntnis davon war, das Tempo ist wirklich zweitrangig. Das Tempo ist wirklich zweitrangig. Der zentrale Punkt ist, nicht stehen bleiben. Der ist nicht stehen geblieben. Also ich habe, außer im Supermarkt, da stand er einmal kurz vorm Kühlregal. Aber sonst war der immer in Bewegung, der Rucksack-Chinese. Und das ist so ein Punkt, das ist mir so klar geworden. Ja? Also den Weg gehen bedeutet immer den nächsten Schritt machen. Für mich an diesem Tag, nach dieser tollen Erfahrung am Morgen, bedeutete das 44 Kilometer. 11 Stunden später komme ich an in Pamplona. Unter anderem auf solchen Wegen. Steinig, nass, schmerzhaft. Und was ich an diesem Tag verstanden habe und an vielen, vielen anderen Tagen auch, Schmerzen gehören dazu. Schmerzen gehören dazu. Und es geht dabei nicht um Geißelung, ja, es geht nicht um das unnötige Zufügen von Schmerzen, sondern es geht darum, mal nicht zu vermeiden, den Schmerz mal nicht zu vermeiden, sondern den Schmerz anzunehmen. Und ich kann euch sagen, wisst ihr, an einem Karfreitag selbst als Christ körperliche Schmerzen zu haben, das kann den Horizont wirklich erweitern. Das kann den Horizont wirklich erweitern. Unser Karfreitag normalerweise ist nicht mit Schmerzen verbunden, vielleicht mit Bauchschmerzen, ja, oder mit mentalen Schmerzen, weil man im Stau steht. Ich rede wirklich von körperlichen Schmerzen. Als Christ körperliche Schmerzen an Karfreitag zu haben, ohne sich irgendwie selbst zu geißeln, sondern aus so einer Situation heraus, das kann wirklich den eigenen Horizont erweitern. Und ganz wichtig, es geht dabei um den eigenen Schmerz. Ja? Es geht nicht dabei, jemand anderen Schmerzen zuzufügen. Und es geht auch nicht darum, jemand anders zu sagen, dass er seinen Schmerz annehmen soll. Sondern es geht um dich persönlich, um deine Situation und um deinen Schmerz. Und es geht darum, den eigenen Komfort der Schmerzlosigkeit mal loszulassen. Den eigenen Komfort der Schmerzlosigkeit loszulassen. Auch anderen Komfort musste ich loslassen. Was für unnötiges Zeug ich in meinem Rucksack hatte. Ein Päckchen nach Hause, das war die Lösung. 1,5 Kilogramm. Und ganz ehrlich, wenn es nicht so teuer gewesen wäre, wäre wohl ein weiteres Kilogramm dazugekommen. Welcher scheinbare Komfort behindert dich, deinen Weg zu gehen? Welcher scheinbare Komfort behindert dich, den Weg zu gehen? Und wo hast du es dir in einer Blase der Schmerzlosigkeit eingerichtet? Wo sagst du, über diese Grenze gehe ich nicht, weil dann fängt es an, weh zu tun? Am Ende dieses ersten Teils der Predigt, dieser ersten Predigt, wünsche ich euch schon mal buon camino, einen guten Weg, und entlasse euch mit ein paar abschließenden Impressionen und möchte euch hungrig machen auf den zweiten Teil in einer der nächsten Wochen mit mehr Zeugnissen, mehr Erkenntnissen eines Pilgers.
Won't be there alone. Amen.